So einen Nikolaus hier, da könnte ich durchdrehen. Ich weiß nicht, wie es euch vor 4 Tagen ging, aber ich halte es hier nicht aus. Zum Glück saß ich etwas vorne. Einer, der überhaupt nicht beachtet, was getan wird, der einfach hier drüber weggeht, den würde ich am liebsten verklagen. Du hast ein Bild gekriegt von roten Männern. Rote Männer, ich würde bis zum Amtsgericht, zum Bundesverfassungsgericht gehen, um so einen zu verklagen. Du hast Glück. Ich wünsche dir, dass du eine Besserung findest, weil ich drehe sonst durch. So geht's nicht. Unvergleichlich. Ja, war es unvergleichlich. Wenn solche Weihnachtsmänner unterwegs sind, die will ich nicht vergleichen. So ein, der darf bei mir nicht kommen. Ich drehe durch. Ich kenne das, wie das ist, wenn man ungerecht behandelt wird. Da könnte ich durchdrehen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ihr habt auf eurem Platz Karten gefunden. Eine rote und eine grüne. Und die nehmt ihr jetzt bitte in die Hand. Ich brauche euch heute Abend. Und wer mit mir diesen Nikolaus mitverklagen würde, der wählt die grüne Karte. Der wird verklagt. Und wer sagt, den brauchen wir nicht, der nimmt die rote. Ich will eure Karten sehen. Streckt mir die nach oben. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Da sind Freunde von mir, das sehe ich gut. Jawohl. Ach, das ist jemand unentschieden. Okay. Alles klar. Wir haben, und ihr wahrscheinlich auch, ein recht gutes Rechtsverständnis. Und es tut gut. Ihr wisst, was Recht und was Unrecht ist. Und ihr wisst auch, wo man das hernimmt. Und ich bin froh, dass wir in so einem schönen Land leben, hier in Deutschland. Da haben wir unsere Gesetze und wir wiegen ab. Ja, auf die eine Seite kommt was und dann muss es vergleichbar sein, was auf der anderen ist. Und wenn die Waage wunderschön im Gleichgewicht ist, ja dann ist es gerecht. Dann können wir sagen, so ist es gut. Das, was du bringst, das muss mit dem übereinstimmen, was passiert. Wenn ich toll flöten kann und einen halben Mittag lang übe, dann kann das schon so eine Packung Lebkuchen wert sein. Aber wenn ich so daher schleiche und mir auch noch traut zu sagen, dass ich das vergessen habe und dann auch noch das Gleiche kriege, ich würde durchdrehen. Das kann nicht sein. Da ist diese Waage aus dem Gleichgewicht völlig rausgekommen. Unvergleichlich. Das ist ja schon unverschämt, was da passiert. Das hat ja überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Mit all dem, was ich so rannehme und vergleiche. Wo kommt unser Denken denn her? Und da bin ich froh, dass wir die Bibel haben. Und da bin ich froh, dass uns das Alte Testament da ganz klare Anweisungen gibt. Nämlich, wenn du was falsch machst, sagt die Bibel das, sehr treffend. Wenn du dem anderen einen Zahn rausschlägst, dann kann man das wieder gut machen, indem der andere auch einen Zahn verliert. Die Waage, die stimmt, das ist in Ordnung, das ist gerecht. Jawohl, kann ich da nur sagen. Und wenn du dem anderen das Auge verletzt, was gehört gemacht? Natürlich, der andere hat sein Auge zu verlieren. So hat es Mose aufgeschrieben und das ist gerecht. Das lässt sich nämlich vergleichen. 1:1. Jawohl. Da werde ich ruhiger, da merke ich, jawohl, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich darauf einstellen. So soll es sein. So ist es gut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bitte euch jetzt 2. Mal schon abzustimmen, ob ihr mit mir sagen könnt, ihr seid Menschen, die auch wollen, dass es gerecht zugeht. Dass man es merken kann, jawohl, was gemacht wird, muss mit Gleichem aufgewogen werden. Und wer mir da zustimmt, der hebt jetzt die grüne Karte und wer sagt, Jörg, da hast du falsch, der darf die rote zücken. Okay. Bei Zimmerfrei würde es jetzt heißen, ich sehe tausende Millionen grüne Karten, aber auch 1, 2, 3 rote. Okay, ihr seid ein gemischtes Publikum, da freue ich mich drüber. Bin immer gespannt, wie es dir weitergeht. Argumente zuzustimmen oder abzulehnen. Dazu fordert uns die Geschichte heute raus. Und die Geschichte, die erzählt Jesus, als es darum geht, hey, lohnt sich das mit der Nachfolge und wie sieht es aus? Hier im Weingarten braucht ihr nicht weit gehen, egal welchen Berg ihr hochkommt, kommt ihr in die Weingärten. Und wenn die Zeit nach dem Sommer dann kommt und es schön Herbst wird und die Rebstöcke ihre Frucht tragen, ja, dann ist die richtige Zeit, Erntezeit. Und jeder Winzer, der freut sich drauf und weiß, jetzt kann ich die Ernte einfahren. Und wenn es richtig gute Ernte ist, dann kann man das nicht alleine, sondern braucht man Hilfe. Und genau so ein Beispiel von so einem Weinberg und einem Weinbergbesitzer nimmt Jesus auf die Frage hin, lohnt sich Nachfolge? Wer ist denn vorne und wer ist hinten? So haben wir es eröffnet. Die Ersten, die Letzten, hier, wie sieht es aus? Und Jesus erzählt, dass dieser Weinbergbesitzer sich früh morgens aufmacht. Morgens um 6, so wie manche Schüler von euch sich aufmachen, ihre Bahn zu bekommen. Und da geht er dorthin, wo die Menschen sind, die keine Arbeit haben, die für einen Tag bereitstehen zu arbeiten. Und tatsächlich, da sind sie schon, die Fleißigen, die sagen, ich muss dabei sein. Wenn es Arbeit gibt, der frühe Vogel fängt den Wurm, ich bin da. Und er geht auf sie zu und fragt sie, ob sie bereit sind, im Weinberg zu arbeiten. Die Arbeit ist bekannt. Und jetzt wird eine Lohnverhandlung gemacht. Erste Tarifgespräche laufen an. Und hey, es ist ein guter Weinbergbesitzer. Er bietet einen Dinar an. Das ist wirklich ein guter Lohn. Jetzt nicht überreichlich, aber mit dem kannst du deine Familie versorgen. Da kann ich abends Brot kaufen. Da kann ich vielleicht sogar einen Schluck Wein dazu holen zum Essen. Da kann ich mir was leisten für meine Familie. Das ist ein guter Lohn. Das langt. Da lohnt es sich, reinzumühen. Und die gehen mit. Und die fangen an. Und die pflücken und die bücken sich. Und nach 3 Stunden tut den Ersten schon das Kreuz weh. Und der Herr sieht, Mensch, es hängen viel zu viele Trauben dran, die packen das nicht. Und er geht wieder an den Platz, wo er die eingesammelt hat. Und tatsächlich, da haben sich neue eingefunden. Die stehen so rum und keiner hat ihnen Arbeit angeboten. Und er sagt, hey, dich und dich und dich und all die ihr da seid, euch kann ich gebrauchen. Kommt mit in meinen Weinberg und macht mit. Klar, morgen zum 9 sind die auch noch frisch, die sind auch gut ausgeschlafen, die haben Kraft, die gehen mit. Mittags um 12 ereignet sich das Gleiche. Wieder, diesmal sind schon so ein paar Spätaufsteher, so Ausschlafeleute, die stehen da, aber sie sind bereit zu arbeiten. Und der Herr sagt, komm mit, dich kann ich auch brauchen. Und die Truppe im Weinberg wird immer größer. Und das Ganze passiert noch mal mittags um 3. Und abgemacht ist, dass bis 6 Uhr gearbeitet wird. Und kurz vor 5 geht dieser Herr nochmal über den Marktplatz. Und aber es glaubt er nicht, da stehen noch Leute, die den ganzen Tag nicht gesehen hat. Die haben gedacht, da gibt es vielleicht noch so eine Kleinigkeit zu tun. Und die nehmen da mit. Ich weiß nicht, was sie noch gemacht haben, ob die nur nachher geputzt haben oder was die gemacht haben. Aber die waren noch für 1 Stunde dabei. Und dann ein Strahlen des Weinbergsbesitzers. Die Arbeit ist geschafft für heute. Und nun holt er seinen Zahlmeister und sagt, Leute, wir machen Auszahlung. Und fang hinten an, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und er nimmt seine Kiste, macht sie auf. Und jetzt staunt man, weil keine kleine Münze rauskommt, sondern es wird so ein Dinar gezogen und dem in die Hand gedrückt. Und der guckt ihn sich an und sagt, wow. Man hat zu mir gesagt, einen gerechten Lohn, aber ich kriege hier den vollen Tagessatz für eine Stunde. Yippie-ay-yay, hat sich gelohnt, noch zu kommen. Und er geht strahlend weg und die anderen auch. Und sie gucken und überlegen schon, das sind die Ersten, die Brot einkaufen können. Das Frische, das man riecht, das schon auf dem Marktplatz. Die Nächsten kommen, hey, was kriegen die? Das Gleiche. Und auch denen ein Strahlen übers Gesicht. 3 Stunden Maloche, hat sich gelohnt. Und so geht's weiter. Und dann, ganz rechts drüben, da sind sie. Hey, wenn die schon so viel kriegen, 12 Stunden, das muss sich doch lohnen. Das hat, hey, was krieg ich? Da ist Doppelte drin. Ach, mehr als Doppelte fast. Da brauche ich morgen gar nicht arbeiten gehen. Das ist ein guter Weingärtner. Und dann, als sie dran sind, wird ihnen diese Münze, dieser Dinar, in die Hand gelegt. Und dann weiter. Da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. So einer. Der hat mich ja ausgebeutet. Und dann ist man schnell dran. Halte mal, hier stimmt was nicht. Beschweren, Ungerechtigkeit. Und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Ungerecht, also ich finde es völlig ungerecht. Ich komme da nicht mit. Und wenn mir das passieren würde, ich würde einen Brief schreiben an Beschwerde und würde mich so richtig gut aufregen. Ich würde die anderen holen und gucken, ob da nicht mehr mit mir denken. Und genau das tun sie. Und dann sagt der Herr, hey, was willst du eigentlich? Was willst du? Wir haben ausgemacht, diesen Lohn, und den hast du bekommen. Und jetzt beklagst du dich. Nur weil ich den anderen so großzügig war und ihnen das Auge gegeben habe. Du hast doch alles, was wir ausgemacht haben, hast du bekommen. Du hast dich doch aufreuen. Aber der Blick zum anderen, zu vergleichen, immer wieder der Blick zum anderen. Was hat der, was hat der? Warum hat der mehr, warum hat der weniger? Und das Vergleichen ist so eine richtig böse Sache. Ich denke, dass ihr alles auch gute Vergleicher und Richter seid. Denn genau das brauchen Richter. Ein Richter, der muss vergleichen können. Und dann ein Urteil sprechen. Und ich möchte euch nochmal um die Karten bitten. Wer mit mir weiter auf den Weg gehen möchte und sagt, ja, der Weinbergbesitzer, das ist nicht gerecht. Der hebt die rote Karte und wer das Gefühl hat, das wäre gerecht, der hebt die grüne. Wow, es sind glücklicherweise Menschen mit der grünen Karte da, die mir es endlich mal erklären können. Das bin ich mal gespannt. Die grüne Karte bleibt mal bitte oben. Wer sind denn die? Wenn wir angucken, hey, okay. Wow. Da bin ich gespannt, ob wir zum gleichen Argument kommen. Wenn Sportler da sein sollten, die kennen das. Auch dort ist der Vergleich da. Und ihr wisst, es lohnt sich, Platz 1 zu machen. Wenn ich Sport mache, ich mache nicht oft Sport, aber wenn ich tue, dann ist mein Satz, ich will vorne dabei sein. Beim Skat-Turnier zum Beispiel, Sportart, ne? Na, da kann man schon was machen. So lache die. Aber es gibt ja auch diese Aktivsportler, die so rumrennen. Und da lohnt es sich, so einen Platz 1 zu haben. Ich habe das noch nie gehabt, so durch so Band zu laufen. Ich habe das noch nie geschafft, aber vielleicht habt ihr es schon mal geschafft. Und dann lohnt es sich, den vollen Preis zu kriegen. Und zwar den ersten, das große Geschenk, die Riesenmedaille, die tolle Urkunde. Und die auf der halben Wege Streck machen, Seitenstechen kriegen, nicht mehr können, Puste machen, ja, denen können wir nochmal zuwinken und sagen, schön hast du probiert, trainier nochmal ein Jahr, dann sehen wir uns wieder. Aber, wie ist das manchmal? Bei so einer Dreierstaffelung, dann nimmt der vom Dreier einfach noch zwei Kisten und steht höher. Das ist ungerecht. Ich kann da nicht mit. Die Ersten sollen die Letzten sein. Unfair. Richtig unfair. Und der mit seinem kleinen Nikolaus, der den am Anfang gekriegt hat. Wenn der aus Gold wäre, okay, aber das war ja auch nur Schokolade. Ich würde mich ärgern. Ich würde mich aber freuen, wenn ich hinten dabei wäre. Und ich habe so mit manchem diese Woche gesprochen, wo wir uns vergleichen. Das fängt ja schon in der Schule an. Und ich finde es traurig, dass ich seit meiner Schulzeit zu den Menschen, die bei mir im Jugendkreis sind, nichts geändert hat. Meine Eltern, die haben immer gesagt, Jörg, bring gute Noten nach Hause. Ja, das war nicht immer ganz einfach und hat auch eigentlich selten geklappt. In meiner Nachbarschaft, da wohnte Uwe. Und Uwe war immer etwas besser. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, guck mal, aber der Uwe hat auch wieder viel mehr Punkte und die Eltern da mit dem Geschwätz, kennt da alles, die wissen das schon beim Abendbrot, gell, was die anderen haben. Und dann heißt es, so hättest doch du das auch machen können. Immer die Eins sein. Zeugnis, eine Eins nach Hause bringen. Und dann gibt es die anderen, die bringen halt diese Zeugnisse, wo die Tränen fließen, weil sie nicht gut sind. Und wenn es dann mal so geht, dass du mal gut bist, und der Uwe war schlechter, da habe ich gesagt, aber der Uwe hat doch, und die Antwort war, was gehen uns die anderen an? Ein Riesenargument, das sich von Generation zu Generation vererbt. Und ich biete euch, seid ihr die erste Generation, die das nicht mehr zu euren Kindern sagt? Und dann vergleiche ich mich, wenn es Essen gibt. Heieiei, da gibt es doch diesen kleinen Teller, die Fischgräte, die der eine kriegt. Und dann gucke ich auf den Tisch vom Nachbar. Und da ist alles da, volle Teller. Und ich überlege, an welchem Tisch sitze ich? An welchem Tisch sitzt du? Ich glaube, wir wären am gleichen Tisch. Bin mir fast wirklich sicher. Wir vergleichen ständig. Mensch, wie sieht der andere aus? Der ist schöner, der hat schönere Kleider, neue Turnschuhe. Will ich auch immer im Vergleich. Und manchmal tut es uns Vergleichen gut, weil es uns nach vorne strebt. Aber ganz, ganz oft tut es uns nicht gut. Weil wir immer, und manchmal sind wir so erzogen, immer auf den anderen schauen. Was hat der? Ich weiß nicht, ob jemand hier Karl Lagerfeld Kleidung trägt. Ich glaube, wenige habe ich so beim Eingang gesehen. Ich mag den Typ auch nicht wirklich. Aber vor kurzem war der in einer Talkshow. Und ich habe zugehört, weil ich nur 3 Programme habe. Dann habe ich nicht gezappt, auf dem anderen war auch nichts. Und dann sagt er einen Satz. Und da ging es um Gerechtigkeit. Und ich halte den eigentlich für doof, den Mann, aber den Satz, der hat sich bei mir eingebrannt. Da sagt er doch tatsächlich, wenn es Gerechtigkeit gibt, dann müssen doch nicht alle das Gleiche haben. Sie wissen, es gibt dumme und hässliche Menschen. Und müssen wir jetzt wegen der Gerechtigkeit alle dumm und hässlich werden? Und er hat gedacht, wow. Erstmal gedacht, was zieht denn der hier vom Leder? Und er hat gedacht, naja, man kann das ja aber auch positiv sehen. Ich muss das nicht so negativ sehen. Und ich merke, ich darf so sein, wie Gott mich gemacht hat. Und ich muss nicht den anderen anschauen. Was ist die Arbeit im Weinberg wert? Ich habe es hier nochmal aufgelistet. So mit Arbeitsstundenzettel. Ja? Schau dir es an. Alle den gleichen Lohn. Die einen haben sich das Kreuz kaputt gemacht und die anderen springen nach einer Stunde wieder fröhlich heim und haben die Münze in der Hand. Was ist es wert? Und nach meinem Gerechtigkeitssystem komme ich nicht an. Und da muss ich mich fragen, ist Gott gerecht? Und das ist natürlich jetzt so eine Frage, wenn man sowas in einem Jugendgottesdienst stellt. Aber ich mache das trotzdem und diesmal heb sie nicht hoch. Sondern entscheide dich für eine Karte und nimm die in die Hand und die andere, auf die sitzt du mal drauf. Nimm eine Karte in die Hand, die du für die richtige hältst, ist Gott gerecht, und die andere leg hin. Und sei ehrlich zu dir selber. So wie das nach dem, was Gott als Weinbergbesitzer geht. Nimm eine in die Hand und auf die andere sitzt drauf. Und ich habe gemerkt, wir haben im Team über dieses Gleichnis gesprochen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, manchmal drehen wir uns auch im Impulse-Team so. Immer wieder die gleichen Gedanken, der eine meint so, der andere so. Und ich will mit euch der Gerechtigkeit auf die Spur gehen. Und ich will das mal anschauen, wie das hebräisch verstanden wird. Und wenn ich im Hebräischen lese, Gerechtigkeit, dann heißt es da Barmherzigkeit. Das ist das gleiche Wort. Der Hebräer, also das Volk Israels und Gottes Sprache, die sagt zu Gerechtigkeit auch Barmherzigkeit. Wow, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Dann sind ja das Heil und Gerechtigkeit dasselbe. Nämlich die Barmherzigkeit und die Gnade. Also Barmherzigkeit und Gnade, aus dem macht Gott Gerechtigkeit. Eine ganz neue Gleichung entsteht. Gerechtigkeit gleich Barmherzigkeit gleich Gnade. Das ist nicht in meinem Denken drin, weil ich und viele von euch ganz anders Gerechtigkeit erzogen bekommen haben. Nämlich in unserem Abendländischen, unser griechisches und lateinisches Denken. Das zeigt uns auf, Gerechtigkeit, eine Eigenschaft eines Richters, eines Unparteiischen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, wahrscheinlich wenige, gerichtet haben. So, vielleicht gibt es so Schulchefenrichter, wie heißen die jetzt, Streitschlichter und so, da braucht man das ja manchmal auch. Ich wurde vor vielen Jahren an ein Gericht berufen, nach Freiburg, um dort als Richter ohne Robe, so hieß es so, als Chefe zu richten. Und das ist mir oft sehr schwer gefallen. Ganz am Anfang, da wurde ich vereidigt. Nicht auf die Bibel, sondern auf unser baden-württembergisches Verordnungs- und Gesetzesbuch. Und das heißt, alles, was ich habe richten müssen, musste ich gucken, wie ist denn die Grundlage im Recht. Und manchmal hätte ich gedacht, da waren so junge Leute, die Prüfungen versiebt haben dreimal und dann geklagt haben gegen das Land. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich kann die so gut verstehen. Der soll die nochmal machen. Das ist ein fitter junger Mensch. Aber die hat gegen drei Sachen im Gesetz verstoßen. Und wir mussten sagen, Junge, die 7 Jahre haben nicht gelohnt. Such dir was Neues. Und mir hat das Herz manchmal wehgetan, weil ich mich auf diese Justitia habe verlassen müssen. Recht und Gerechtigkeit, was niedergeschrieben ist. Und so bin ich es gewohnt, also sind es viele von euch, so wägen wir ab. Unparteiisch, ich will nicht ansehen, wen ich richte und dann mit meinem Schwert durchgreifen, Recht oder Freispruch, Kopf ab oder einfach ins Leben zurück. So kennen wir hier Gerechtigkeit. Jeder verdient, was er tut. Es wird abgewogen. Und jetzt schaut es nochmal an, was Gottes Gerechtigkeit ist. Mann, da steht Barmherzigkeit und Gnade. Während meiner 4 Jahre in Freiburg, Barmherzigkeit, die hat nicht stattgefunden. Gnade konnte man nicht. Manchmal hat der junge Mensch oder der da geklagt hat, auch Recht bekommen, weil er das Recht auf seiner Seite hat. Aber oft hat er bestimmt nicht verstanden, warum es ist. Und ich bin froh, dass Gott ein anderer Gott ist und eine andere Gerechtigkeit hat. Und du hast die Möglichkeit, wenn du deine Karte tauschen möchtest, aus deiner Hand heraus, wer sich auf Gottes Gerechtigkeit einlässt, der nimmt jetzt die grüne Karte in die Hand und legt die rote weg. Wer noch die rote hat und sagt, ich will mich drauf einlassen, der wechselt die Karte. Und die anderen freuen sich, dass sie die Karte im Moment in der Hand haben. Und ich möchte Gerechtigkeit an 3 Begriffen mit euch noch entlang gehen. Weil es uns hilft, ein anderes Vergleichen, ein unvergleichliches Gerechtigkeitssystem zu bekommen, nämlich eins, wie Gott Gerechtigkeit sieht. Gott schließt einen Bund mit Menschen. Und er sagt, hey, das ist ein Lebens- und ein Liebesbund. Sowas, wie wir, wenn wir uns verheiraten, abschließen. Aber Gott sagt, ich will das haben. Du darfst hier ganz nah bei mir sein. Und dann, nach diesem Bund folgt der Bund, auf den wir uns noch verlassen können. Ein neuer Bund. Und so sagen wir sogar ganz bewusst bei den Abendmahlsworten, in diesen neuen Bund hinein mit Jesus, die an ihn glauben, die werden da hineingenommen. Das ist toll. Und Gott sagt das ganz einfach. Er sagt, das Bundesversprechen, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. So einfach geht es. Und daraus wird eine Bundesformel. Und das ist die Heimat der Gerechtigkeit. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Und Gerechtigkeit ist auch ein Wort der Person. Gott selber, er ist und wirkt unsere Gerechtigkeit und unseren Blick. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann dürfen wir einen ganz neuen Blick bekommen. Nicht mehr den Blick nach rechts und vergleichen und nach links und vergleichen, nach vorne, nach hinten, sondern ich schaue auf ihn. Jesus, meine Gerechtigkeit und deine, unsere. Jesus ist zu unserer Gerechtigkeit gemacht worden. Es war kein einfacher Weg, es war der Weg, der übers Kreuz gegangen ist. Gerechtigkeit, ein Wort, das über eine Person hat geschehen müssen. Und wer vorhin die Karte genommen hat und gesagt hat, Gott ist gerecht, den hätte ich gern, oder den frage ich so mal in der Klammer. War es gerecht, dass Jesus hat sterben müssen? War es gerecht? Nein. Wenn Gott es wollte, dann ist Gott ein ungerechter Gott. Weil der hat es nicht verdient gehabt. Aber er ist ein barmherziger Gott und der Gnade hat. Und deswegen hat er eine andere Gerechtigkeit. Und er hat gesagt, Jesus darf für mich und für dich sterben. Eine ganz neue Gerechtigkeit. Und eine Gerechtigkeit, worüber ich nur in Staunen komme. Und noch eins. Es ist ein Gnadenwort. Daniel im Alten Testament, der kann beten, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf dein großes Erbarmen. Hammer. Der weiß genau, es kommt nicht auf uns an, sondern auf dich, guter Gott, auf dich kommt es an. Und Gott hält seine Gerechtigkeit und seine Bundestreue durch. Bis zum heutigen Tag, wo wir hier miteinander Gottesdienst feiern. Er ist der Gott, der Gottlose gerecht macht. Ich, Jörg, der gottlos war, bevor ich Jesus kannte. Und Jesus ist Gottes Gerechtigkeit und meine. Und ein letztes. Gerechtigkeit, eine reine Glaubenssache. Glaubenssache im biblischen Sinn. Gottes Gerechtigkeit, eine Glaubensgerechtigkeit. Und Paulus schreibt es im Römerbrief, wenn er bei Abraham im 4. Kapitel entdeckt, er glaubt an Gott und dieser Glaube, den rechnet ihn Abraham zur Gerechtigkeit. Weil Abraham glaubt, sagt Gott, du bist gerecht. Das heißt, durch Glauben werde ich vor Gott gerecht. Und das macht mich froh. Und das lässt mich weiterdenken, weil Gottes Gerechtigkeit er selber für uns ist. Und jetzt sind wir hier in Deutschland sehr Luther geprägt. Und Luther übersetzt das griechische Wort von Gerechtigkeit immer wieder so. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und Luther hat es so verstanden, dass es eben dieses Objektive ist. Dass der Genitivus, ja, dass der so eingesetzt wird. Aber, und so habe ich das in meiner griechischen Bibel entdeckt, beim langen Übersetzen, Gerechtigkeit aus Gottes Herzen ist seine Gnade und sein Erbarmen. Gott ist gerecht, indem er die gerecht macht, die an ihn glauben. Das ist ein Unterschied, weil es aus dem Herzen Gottes kommt. Weil es ihm ein Herzensanliegen ist, dass du gerecht bist. Dass du unvergleichlich bist, weil er unvergleichlich ist und du dich nicht mehr vergleichen musst mit anderen. Und das macht frei. Das löst einiges. Wer will Gott danken für sein Verständnis von Gerechtigkeit? Stimm doch mal drüber ab. Wenn du jetzt Gott danken möchtest, dann heb die grüne Karte. Wenn du sagst, mir wäre es gerade recht, darüber nachzudenken, dann heb die rote. Wenn du sagst, für mich ist Danken dran, dann heb die grüne. Okay. Nehmt sie runter und faltet mit mir die Hände. Ich will Gott dafür Danke sagen. Und alle, die mit den grünen Karten, die danken mit. Und die anderen können sich daran freuen, dass wir danken können. Guter Gott, ich danke dir, dass du eine andere Gerechtigkeit hast. Ich danke dir, dass du mich das erkennen lässt, dass mein Vergleichen, mein Aburteilen immer ins Leere geht. Ich danke dir, dass du einer bist, der eine neue Gerechtigkeit geschaffen hat. Eine, über die ich nur staunen kann. Und ich freue mich darüber, dass ich das erfahren und wissen darf, dass du dich offenbart hast in Jesus und mir durch Jesus zur Gerechtigkeit geworden bist. Amen. Und jetzt eine Frage. Wieso will ich mich denn jetzt noch vergleichen? Kann ich Gott böse sein, weil Gott zu seinem Wort steht? Weil er gesagt hat, jeder kriegt einen guten Lohn. Kann ich jetzt noch sagen, hey, wie kann man so unterwegs sein? Oder sollte ich mich mitfreuen mit dem, der eine Stunde dabei war und sagen, du bist auch dabei? Und ihr, die ja gläubig seid, ihr steht manchmal, und nehme ich mich mit rein, in der Gefahr zu sagen, Mensch, wir setzen uns doch ein, wir machen doch seit x Jahren Impulse und Jungscha und was ihr alles macht in eurem Ort. Wir bringen uns doch ein. Und die anderen, die frisch dazukommen, sollen das Gleiche bekommen. Was bin ich froh, dass sie das Gleiche bekommen. Weil ich mich dann nicht mehr aufregen muss, was kriegt der, sondern weil wir die gleiche Liebe bekommen, weil Gott für jeden von uns alles gegeben hat. Ich will mich freuen, dass Gottes Gerechtigkeit mir gilt und das heißt, und nun möchte ich euch eine Herausforderung mit hineinnehmen. Wer es wagen möchte, mit mir, und ich habe mir das als Aufgabe für diese Woche, die heute angefangen hat, gestellt, nicht mehr zu vergleichen. Was kriegt der andere? Gerade jetzt in der spannenden Zeit, wo es um Geschenke geht, in den nächsten 14 Tagen. Ich will nicht vergleichen, was macht der andere? Sondern ich will schauen, einen Blick bekommen. Ein Blick zu dem, was Gott in mich und in dich hineingelegt hat. Und dann ist es mit diesem Gott zu wagen, und seine Gerechtigkeit durch Jesus anzunehmen. Das erste Mal oder immer wieder aufs Neue. Und ich schenke dir jetzt 20, ich bin großzügig, ich gebe euch 30 Sekunden. wo du das überlegen darfst. Will ich das? Kann ich das? Und dann sprich ein Gebet und sag, Jesus, ich will das. Ich will diesen neuen Blick, die andere Gerechtigkeit annehmen. Unvergleichlich sein. Ohne Gleichen. So heißen nicht nur ganz tolle Schokoteilchen, ja, so mit Keks und Schokoüberzug. Nein, ohne Gleichen, so darfst du vor diesem Gott treten. Weil er sagt, du und du und du, ihr seid unvergleichlich. Nehmt diese geschenkten 30 Sekunden und betet. Und ich möchte dann mit einem Gebet danach abschließen. Guter Gott, und du kennst jedes einzelne Gebet, das jetzt vor dich gekommen ist. Und du kennst die Ernsthaftigkeit. Und ich möchte dich für jeden jetzt bitten, der das gebetet hat, dass du ihm hilfst, das nicht zu vergessen, dass er dran denkt, dass er nicht vergleichen muss, sondern dass er von dir eine neue Gerechtigkeit erfahrt. Eine Gerechtigkeit, die fröhlich macht. Die uns nicht in die Wüste des Neides und des Vergleichens führt, sondern eine große Wiese, an der wir uns wohlfühlen können, wo alles ist, was wir brauchen. Und ich möchte dich für jeden, der hier ist, im Gottesdienst das bitten, dass er das erleben darf. Ganz konkret in der nächsten Woche. Und dass ich darüber freuen kann, dass du dieser gerechte Gott bist. Amen. Und wenn ihr eine Karte loswerden wollt, die grüne oder die rote, dann nehmt die und schmeißt sie einfach in die Bank nach vorne, in die Seite weg. Wir fegen das nachher weg. Trennt euch am besten von der roten Karte. Wer sagen will, ich will die rote mitnehmen oder beide und bin noch am Überlegen, dann nehmt beide mit. Und die grüne, die steckt ihr in euren Geldbeutel. Die braucht ihr, damit es euch diese Woche daran erinnert. Und ich wünsche euch den Segen Gottes dazu. Amen.